Heute ein Update mit Martin Böttcher, CEO bei Voxer.
Den Grundstein hat die Erfahrung in der Szene gelegt und jetzt die größeren Erfolge kann man durchaus auch in anderen Klangfarben feiern. Also wir hatten es zwar schon gesagt, auch unsere Künstler aus unserem Bereich sind inzwischen riesig, aber dieses Niveau haben natürlich auch andere Klangfarben. Und da reinzukommen und dann zu sagen, okay, wo wollen wir uns jetzt bewegen, das motiviert dann auch die Menschen.
Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
Ich freue mich heute, Martin Böttcher im Redfield Podcast begrüßen zu dürfen, der von Ticketmaster unterstützt wird. Martin ist CEO von Impericon, beziehungsweise jetzt neuerdings Voxer, und er war vor 5 Jahren in Folge 30 schon einmal zu Gast hier. Damals haben wir darüber gesprochen, wie sich das Business quasi ja aus einem Musikfan-Szene-Ding zum mittelständischen E-Commerce- und Merchandise-Unternehmen entwickelt hat. Seitdem hat sich nochmal richtig viel getan. Ich darf hier heute in Leipzig zu Besuch sein. Das war schon fast überfällig. Hallo Martin.
Hallo Alex, schön, dass du da bist und schön, dass ich wieder dabei sein darf. Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Und ich konnte das ehrlich gesagt gar nicht glauben, dass das 5 Jahre her ist. Das sind so Zeiten, aber auch den Podcast gibt es ja schon seit 6 Jahren. Man muss sagen, da ist viel passiert, aber jetzt nochmal ganz wichtig, herzlichen Glückwunsch, denn ihr habt dieses Jahr, wenn ich das richtig gesehen habe, den 20. Geburtstag und das 12. Impericon Festival gefeiert.
Das ist richtig, ja. Ne? Mit dem Geburtstag, da haben wir vielleicht so etwas getrickst, weil die offizielle Gründung war, glaube ich, 2004. Aber der erste Online-Shop ist 2005 online gegangen und deswegen haben wir gesagt, das nehmen wir als Anlass, ja, um dann auch zu feiern, und haben das auch mit einem weiteren Ereignis kombiniert, nämlich dem Umzug in unsere neue Büroeinheit.
Genau. Und der neuen Plattformmarke Voxer, da sprechen wir gleich noch drüber. Aber vielleicht einmal nochmal so fürs Feeling, wie fühlt sich denn diese Entwicklung für dich an? Wir sitzen hier im neuen Büro, das ist gerade gesagt. Wie fühlt sich das für dich an, so im Rückblick?
Naja, wir sind noch nicht so lange hier und wenn ich ehrlich bin, sind wir auch gerade noch in einer Transformationsphase. Das heißt, es fühlt sich aktuell noch anstrengend an. Aber selbstverständlich freue ich mich, dass wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern diese neuen Möglichkeiten hier geben konnten, und deswegen ist da ein gewisser Stolz dabei und auch eine gewisse Aufbruchstimmung. Wir haben auch versucht, das ganze Thema Umzug als disruptiven Moment zu nutzen, um uns weiterzuentwickeln. Ja. Und da sind wir mittendrin.
Wenn du jetzt für die Leute, die es noch nicht geschafft haben, Folge 30 anzuhören, vielleicht können wir noch mal kurz so einen Einblick geben, oder was ich mir gedacht habe, man hat ja oft so sogenannte Meilensteine oder vielleicht so Zeitabschnitte, und jetzt beginnt ja mit Voxer vielleicht ein neuer Zeitabschnitt. Kannst du vielleicht so die letzten 20 Jahre grob einteilen in so bestimmte Meilensteine oder Zeitabschnitte?
Ja, das ist sicherlich erstmal das habe ich in der letzten Folge ja erwähnt, die Gründung, die aus einer Art Hobby entstanden ist, nicht nur aus einer Art, sondern Hobby würde ich das auch nicht bezeichnen, sondern es war eigentlich unser Leben, ne? Diese Musik, als Teenager auf Konzerte zu fahren und Bands zu feiern und zu huldigen, die wir einfach geil finden. Und der Ulrich kam damals auf mich zu und hat gesagt, wollen wir das nicht zusammen machen? Und daraus, das war natürlich der erste Meilenstein, also überhaupt erstmal diese Idee, etwas zu machen. Das ist sicherlich nicht ganz ungewöhnlich im Hardcore, dass wir mit dem DIY-Charakter irgendwie erstmal starten und etwas in Gang setzen. Und da ist dann einiges entstanden und wir haben so 4 Jahre lang aus dem Kinderzimmer, Wohnzimmer heraus gearbeitet, als Studierende oder Studenten damals. Und 2008 kam dann der erste Meilenstein für mich. Das war das Kündigen meines regulären Jobs. Ich war damals in der IT, habe Softwareprojekte organisiert, und das war so der erste Schritt in die wirkliche Selbstständigkeit. Und da waren wir Mitte, Ende 20, da war das alles eigentlich, wenn man es rückblickend betrachtet, natürlich naiv, aber man war jung und konnte Fehler machen. Ja. Das war die richtige Entscheidung im Nachhinein. Und wenn es die falsche Entscheidung gewesen wäre, hätte man das auch noch korrigieren können, na klar. Das war der erste Meilenstein, auch mit dem Umzug in unser alten Büro, Gebäude. Alex, du warst selbst da, ja. Haben wir gerade referiert, damals noch mit wie Butter the Bread with Butter, haben ja. Wir, glaube ich, das Produktmanagement besprochen. Und ja, da haben wir uns in diesem sehr günstigen und schönen, abgerockten Büros lange entwickeln dürfen, aus der Szene heraus. Und dann kam der nächste Meilenstein, sicherlich, dass die Band Broilers auf uns zukam und gesagt hat, na, sag mal Jungs, das, was ihr macht, ist ganz cool. Könnt ihr das nicht auch für uns machen? Also das Versenden, das Betreiben eines Online-Shops, diese Professionalisierung. Da hatten wir großen Respekt davor, weil die Broilers waren damals schon eine richtige Nummer und sind jetzt inzwischen noch mehr, noch größer. Ich glaube, Arenengröße oder sogar Stadien spielen sie, glaube ich, im nächsten Jahr. Und wir haben aber die Herausforderung angenommen und es gemacht und sind daran auch gewachsen, ja, mit allem, was dazugehört. Und das war sicherlich so der nächste Meilenstein, wo man darüber nachgedacht hat, okay, die Broilers waren jetzt nicht das Genre oder die Klangfarbe, die jetzt intuitiv alle bei uns so gefühlt haben, aber waren eine coole, super sympathische Band für die wir sehr gern gearbeitet haben. Und das war auch so die Idee, wo wir dann sagen konnten, ja, das könnte ja auch ein Schritt sein, herauszuwachsen aus dieser Szene, diesem Metalcore, wo wir ja früher immer so ein bisschen belächelt wurden. Ich glaube, auch im Metal haben wir als die Buntwäsche.
Ja.
Inzwischen ist der Metalcore ein etabliertes Genre. Bands wie Heaven Shall Burn oder Parkway Drive spielen inzwischen auch in der Arena. Junge Künstlerinnen und Künstler kommen nach, Bring Me the Horizon, Headline, das Rock am Ring. Und Electric Callboy, das ist ja auch eine gemeinsame Geschichte, sind ebenfalls Headliner von diesen großen Festivals.
Also große Bands.
Ja, super, super erfolgreich und super sympathisch weiterhin. Und das war das Thema, was kommt denn danach? Also wir machen Jugendkultur mit dem Pericon, das ist sicherlich wichtig. Wir machen nicht nur Jugendkultur im Online-Versand, dann kam sicherlich das Thema, dass wir irgendwann die Namensänderung machen mussten. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, welches Jahr das gewesen ist. Ich glaube 2012 oder 11. Das war auch das Gründungsdatum des Empiricon Festivals, war sicherlich der nächste Meilenstein. Und
ich musste den Namen ändern, weil es ein anderes Unternehmen gab, das, ich glaube, früher hieß ja
Imperial Clothing.
Ja. Und da gab es einen Marken.
Ein Markenstreit mit einer italienischen Firma, die zu Recht ihr Recht bekommen hat, wie wir jung und naiv gestartet sind mit einem cool klingenden Namen, ohne wirkliche Recherche. Und das war natürlich auch ein Learning, dann zu sagen, okay, wir ändern unseren Namen, finden dort eine Möglichkeit, uns eigenständig aufzustellen. Auch rückblickend betrachtet, total richtig. Wir sind eigenständiger, es ist viel eigenständiger, es lässt sich viel besser aussprechen, es ist viel einprägsamer. Auch wie wir zum Namen gekommen sind, war irgendwie ein mühsamer Weg, aber wir haben das geschafft. Und mit dem Empiricon Festival auch wirklich ein erfolgreiches Konzept aus dem Boden gestampft. Zunächst noch als Event hier in Leipzig, dann hatten wir eine Zeit lang vor der Sommerfestivalsaison im April diese mehreren Veranstaltungen in mehreren Orten, also in Leipzig, in Oberhausen, in Wien und Zürich. Ich glaube zur Hochzeit auch in Manchester und in Paris.
Stimmt, ja.
Und sogar in Amsterdam, ja. Das war wirklich auch schön zu sehen, dass man auch europaweit agieren kann. Und das war auch immer unser Anspruch mit der Marke Empiricon. Und ja, seit diesem Sommer haben wir uns auf den Sommer konzentriert, zum Festival, zum Jubiläum, und sind jetzt mit dem Empiricon Festival in die Sommersaison gerutscht.
Ja.
Spannender Schritt.
Ja.
In einem Haifischbecken. und die Live-Branche ist nochmal, hat nochmal, schreibt nochmal ganz eigene Gesetze, an die wir uns auch gewöhnen und gewöhnen müssen. Aber spannend und auch schön. Also wirklich immer wieder sehr bewegend, wenn man dann in Leipzig dann vor diesen vielen Menschen, diesen 10.000 Fans steht, dann weiß man auch, warum man das ganze Jahr arbeitet.
Ja. Ja. Und in diesem Jahr, hatte ich ja gerade schon gesagt, habt ihr Voxa aus der Taufe geholt, sagt man, glaube ich, also gegründet sozusagen als Übermarke. Vielleicht kannst du da nochmal erklären, was da so der Auslöser war, das zu tun.
Ja, ich hatte ja schon die Broilers erwähnt. Da waren wir als Servicedienstleister für die Band unterwegs. Und dieses Konzept wollten wir weiter verfolgen. Nun sind wir an Künstlerinnen und Künstler herangetreten, die außerhalb unserer Klangfarbe sind und da immer mit dem Namen und der E-Mail-Adresse @impericon.com. Ja. Und so erfolgreich und so stark wir natürlich auch in dieser Nische sind und vielleicht übergeordnet, vielleicht auch im Metal, und das ist eine Szene, die herausragend ist, wenn es jetzt um das Thema Merchandise geht, so unbekannt sind wir natürlich in ganz anderen Klangfarben. Und andere Managements und andere Künstlerbetreuer oder auch Künstler, die kannten uns gar nicht. Und wenn sie uns dann gesehen und gekannt haben, dann haben sie sich unsere Webseite angeschaut und gesagt, ah, okay, ihr macht das mit dem Metal, das ist Headbang und so. Und das war nicht immer förderlich. Und deswegen war die Idee zu sagen, okay, wir brauchen eine Marke, die außerhalb, also zunächst erstmal der Schritt zu sagen, wir wollen weiter als Service-Dienstleistungsagentur in der Musikbranche tätig werden. Das, was wir in der Szene professionalisiert haben, wollen wir nach außen tragen. Das war so die Grundidee. Und das unter einem neuen Markennamen zu machen, ohne Impericon zu verbrennen, für die Endkunden und Kundinnen, und gleichzeitig den Rückenwind zu nutzen mit der Infrastruktur, die wir ja aufgebaut haben, allen anderen zur Verfügung zu stellen, war die Idee dann zu sagen, okay, wir brauchen einen neuen Markennamen. Das ist jetzt Voxa. Dieser Markenname richtet sich dann insbesondere an alle Managerinnen und Manager, Musikschaffende und auch so ein bisschen an die Stadt Leipzig, Stadtgesellschaft und mögliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die vielleicht nicht zwingend Slayer gut finden oder Suicide Silence. Und das ist die Idee. Und Impericon bleibt als Marke weiter bestehen und richtet sich natürlich an alle die diese Klangfarbe, diese Jugendkultur gut finden. Dann kam vor 3 Jahren der Markus Hammer vom Nuclear Blast auf mich zu und hat gefragt, ob wir nicht den Mailorder vom Nuclear Blast übernehmen wollen. Ja, ich sage bewusst Mailorder, weil die Jungs und Mädels haben das so auch bezeichnet. Und das war natürlich ein weiterer Schritt, eine weitere Marke betreuen zu dürfen, die klar auch im Metal ganz klar beheimatet ist, aber mit dem Impericon nur Schnittpunkte hat. Also eine anderes Zielpublikum, auch mit anderen Künstlern und die auf der Plattform dort stattfinden. Natürlich auch insbesondere die das Label Nuclear Blast signed, aber der Mailorder oder die Webseite Nuclear Blast selbst hat auch schon immer labelfremde Themen besprochen und hat eine totale Relevanz im Metal-Bereich und auch im Heavy, Number One in Heavy Music. Und diese Chance haben wir genommen und sind auch da wieder mit viel Respekt, aber mit unserer professionellen Einstellung herangegangen und haben den Mail oder den Webshop von Nuclear Blast aus unserer Sicht auf ein neues Level gehoben. Die Kolleginnen und Kollegen von Belief, ist ja die Muttergesellschaft von Nuclear Blast, sind, soweit ich das einschätzen kann, auch zufrieden damit. Und wir können dem Metal-Fans den gleichen professionellen Service bieten, wie wir auch mit Impericon machen. Und das alles unter dem Dach Boxer.
Ja. Vielleicht können wir mal noch mal so ein bisschen genauer drauf schauen. Du hast jetzt schon einige Sachen erklärt. Welche Geschäftsfelder sind denn das, die ihr quasi bedient? Jetzt hast du gerade schon erzählt, natürlich ganz klar von Anfang an dieses E-Commerce-Teil mit Impericon, den großen Shop. Ihr macht dann die White-Label-Shops, betreut Shops eben, dann Poilers, Nuclear Bass, viele andere auch. Was gibt's denn darüber hinaus noch, wo ihr aktiv seid? Live sicherlich ist dann noch ein wichtiger Faktor.
Der Live-Faktor ist für uns bedingt wichtig. Das Impericon Festival ist für uns, für die Marke Impericon natürlich sehr relevant. Und wir verkaufen da auch einige Tickets, was natürlich auch in der Firmen, für die Firma wichtig ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir im Live-Sektor weiter aktiv sein wollen und dort das Geschäft ausdehnen wollen.
Aber Live-Merchandise ist ja noch
ein. Das Thema Live-Merchandise betrachten wir natürlich unter dem Aspekt der Serviceagentur. Mhm. Und das haben wir auch schon immer für Künstlerinnen und Künstler in der Klangfarbe Metal, Hardcore und Punkrock gemacht. Und dieses Konzept bauen wir jetzt aus. Mhm. Und zwar unter dem Namen Voxa bieten wir das insgesamt als, naja, All-in-One-Solution für Künstlerinnen und Künstler an, die physische Produkte kreieren lassen wollen, produzieren lassen wollen und dann am Ende an die Fans auch verkaufen wollen. Da sind wir die Schnittstelle genau dazwischen und die Künstlerinnen und Künstler können sich aussuchen, welchen Teil der Dienstleistung sie bei uns nutzen möchten. Mhm. Also das kann von all dem sein, was ich gerade beschrieben habe, von der Kreation über die Produktion bis zum Verkauf, ja, online wie offline, kann aber auch nur ein Teil des Ganzen sein. Mhm. Und wir freuen uns sehr, dass wir da in den letzten Jahren wirklich auch total unterschiedliche Klangfarben und Künstlerinnen und Künstler in unterschiedlichen Klangfarben gewinnen konnten. Also wir haben jetzt die letzte Tour von Silly betreut.
Ja.
Den 1999 haben wir viele Sachen gemacht. Chiago betreuen gerade die Helden von Halloween. Sind zwar wieder Metal-Bands, aber auch eine Generation, die wir früher nicht im Impericon-Kosmos stattgefunden hätten. Sind jetzt sehr erfolgreich mit Satatio Mortis unterwegs. Dürfen dort unsere Dienstleistungen anbieten. Und das machen wir unter dem Namen Voxa. Und da haben wir sicherlich einige USPs, wie man sagen, heutzutage sagt, wo die Künstlerinnen und Künstler bei uns, was die Künstlerinnen und Künstler bei uns finden und vielleicht woanders nicht zwingend.
Kann ich mir aber auch vorstellen, du hast ja auch gerade schön erklärt, so aus welcher Kultur sozusagen ihr kommt oder Subkultur ihr kommt, dass man da auch intern bestimmt, also vielleicht Widerstände einerseits überwinden muss, andererseits aber auch gucken muss, dass man Leute mitnimmt. Jetzt liegt vielleicht nochmal sowas wie Silly oder Saltatio Mortis noch ein bisschen näher, aber dann, ne, 01099 Chiago, ich glaube, ihr macht auch Bibi und Tina oder solche Sachen, wenn richtig, man das ja so mitnimmt. Wie schafft man es dann, so die Leute so mitzunehmen oder auch eben solche Widerstände zu überwinden unter Umständen?
Na, grundsätzlich erstmal, dass man damit erfolgreich ist.
Ja.
Also das ist erstmal, dann freuen sich alle, dass man da gute Arbeit leistet und dafür dann auch gewürdigt wird. Sicherlich mit einer erfolgreichen Abwicklung und natürlich dann auch mit dem, was die Künstlerinnen und Künstler zurückmelden, aber auch was die Fans vor Ort zurückmelden. Also dieses Gefühl, das kann nicht jeder sofort live erleben, weil wir nicht zwingend immer vor Ort auch alle sind. Aber das ist das, was ich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dann immer mitgebe. Selbstverständlich ist das Thema Transformation und Weiterentwicklung immer nicht ganz einfach und hat mehrere Seiten. Das, was man früher implizit richtig gemacht hat, weil man enthusiastisch, jung und vielleicht auch in der Szene mit einem gewissen Gefühl herangegangen ist, was man gar nicht so beschreiben kann und so gar nicht so kanalisieren konnte, müssen wir jetzt versuchen zu kanalisieren und auch sichtbar zu machen. Und das ist ein Thema, was natürlich Struktur, Zahlen und eine andere Art von Motivation nötig macht. Und da helfen zumindest in meiner Wahrnehmung auch heterogene Teams. Wenn wir früher alles meistens Männer waren im gleichen Alter, ich würde uns vielleicht früher sogar als eher als Jungs bezeichnen im gleichen Alter, waren wir dann eine Zeit lang Männer im gleichen Alter, haben wir es dann geschafft, das Team auch viel diverser zu machen, sowohl in der Altersstruktur als auch Männer, Frauen jeglichen Geschlechts. Und das gleiche Thema betrifft jetzt auch noch die Klangfarbe. Und das Wichtige ist für uns, dass jeder mit der gleichen Motivation herangeht, für die Künstlerinnen und Künstler das Beste zu geben und professionell damit umzugehen. Mhm. Und ich glaube, wenn man diesen Anspruch hat, jeder individuell und wir als Firma als Gesamt, dann schaffen wir das auch, da Widerstände zu überwinden und gemeinsam dann auch Erfolge zu feiern. Das ist dann auch das Wichtige. Ne? Okay. Also den Grundstein hat die Erfahrung in der Szene gelegt und jetzt die größeren Erfolge kann man durchaus auch in anderen Klangfarben feiern. Also wir hatten zwar schon gesagt, auch unsere Künstler aus unserem Bereich sind inzwischen
ja,
riesig.
Riesig.
Ja, aber dieses Niveau haben natürlich auch andere Klangfarben. Und da reinzukommen und dann zu sagen, okay, wo wollen wir uns jetzt bewegen, das motiviert dann auch die Menschen.
Aber es ist ja auch beachtlich, ne? Du sagst es gerade, diese ganzen Bands, Parkway Drive, Architects, ich sage, gefühlt sind die von Anfang an bei euch. Also man ist ja eigentlich gemeinsam gewachsen und das erheblich, ne?
Ja, und also das war schön, diese Künstler dann auf diesem Weg auch begleiten zu dürfen. Ja, ja. Und das ist ja das, was ich beschrieben habe. Man war, die sind ja auch im ähnlichen Alter wie wir. Wir haben vielleicht, also ich habe die Story, glaube ich, beim letzten Mal auch erzählt, dass wir das gleiche Alter haben wie Hemmingway Byrne, das sind gute Freunde. Wir haben die gleichen Konzerte in der gleichen Szene besucht und haben im Zweifelsfall uns schon Hemmingway Byrne vor 100 Menschen angeschaut. Und jetzt spielen sie vor Tausenden. Und das war ein Thema, das wir begleiten durften. Und wir hatten sicherlich den Durchhaltewillen, vielleicht auch die professionelle Einstellung, da weiter dran zu bleiben. Auch die Bands, die es geschafft haben, brauchten dafür beides auch und auch sowohl wir als auch die Band sicherlich immer noch eine Portion Glück, das gehört immer dazu und ja, das ist schön, dass wir auch weiter noch die Ansprechpartner sein dürfen für solche Bands,
ja.
Das obwohl sie so gewachsen sind, das ist ja das, dass sie sich nicht nach neuen Partnern umsehen mussten, sondern dass wir es geschafft haben, mit dran zu bleiben und zu sagen, ja, wir wachsen, also ihr geht den Schritt,
genau,
wir wollen ihn auch gehen.
Ja.
Und das hat immer Vor- und Nachteile. Wenn du dich hier umschaust, diese Büros sind jetzt nochmal eine Nummer größer, das heißt nochmal mehr Verantwortung. Wir sind inzwischen auch etwas älter geworden, haben auch andere Ansprüche. Wir gehen vielleicht nicht mehr jeden Abend auf jede Clubshow.
Ja.
Einige machen das vielleicht noch und ich hoffe auch, die jungen Menschen genießen auch weiter ihre Zeit in den Clubs. Aber wir selbst sind ja auch reifer und älter geworden und blicken vielleicht auch anders auf die Musikbranche allgemein. Und da wollen wir uns behaupten und wollen auch weiter Teil des Ganzen sein und relevant bleiben.
Vielleicht kannst du noch mal einen kurzen Überblick geben. Das habe ich jetzt so ein bisschen vergessen, dass man weiß, wie viele Mitarbeitende habt ihr? Vielleicht auch grob in welche Bereiche die sich so unterteilen, dass man mal ein Gefühl kriegt.
Ja, wir sind inzwischen 120 Menschen.
Wow.
Das sind schon einige. Wir haben natürlich viele unserer Dienstleistungen intern, was vielleicht andere, die bei uns auch im Dienstleistungsbereich Merchandise für Bands und Künstlerinnen auftreten, vielleicht outgesourced haben. Also wir haben unsere eigene Logistik, wir haben unser eigenes Lager. Da arbeiten viele Menschen. Wir haben unseren eigenen Kundenservice. Das heißt, wir können auch individuell dort auf Wünsche der Künstlerinnen und Künstler eingehen. Wir haben unsere eigene IT, die uns ermöglicht, die eine oder andere extra Meile zu gehen. Wir haben unsere eigene Grafik, wo wir sowohl von der Produktkreation als auch von den Media-Assets vieles selbst produzieren können. Wir haben natürlich auch so sehr spannende Sachen wie die Buchhaltung, die wir auch intern haben. Wir haben den Einkauf und das Marketing. Und das Marketing ist natürlich auch ein Thema, wo wir die Künstlerinnen und Künstler unterstützen wollen, hauptsächlich auf dem technischen, im technischen Bereich. Wir hatten uns im Vorfeld schon unterhalten. Wir brauchen die Künstler jetzt nicht zwingend darüber zu beraten, wie sie denn den nächsten TikTok- oder Instagram-Beitrag verfassen, sondern vielleicht eher, wie schaffen wir es denn, den Loop in den Shop zu bekommen. Und auch da setzen wir inzwischen auf eine Technologie, die sicherlich commoditive ist, also E-Commerce, als wir gestartet sind, da war das noch was ganz Besonderes. Den ersten Shop habe ich selbst programmiert. Wow, da habe ich mich super gefühlt. Inzwischen macht das alles Shopify und ist sicherlich auch die Technologie, die sich da durchgesetzt hat. Aber das zu individualisieren und dahinter auch das Backend abzustimmen mit den ganzen rechtlichen Rahmenbedingungen, auch mit der Steuer und mit der Logistik, ja. Das ist ein Thema, was wir hier alles in-house schaffen, zur Verfügung zu stellen und dann auch zu integrieren in die Social-Media-Kanäle und solche Sachen. Und ja, so setzt sich unser Team zusammen und das ja, sind ein paar Leute.
Was ich ganz spannend finde, du hast jetzt beschrieben, was ihr alles macht oder was ihr habt, dass ihr eigentlich, ich glaube, wir haben auch beim letzten Mal drüber gesprochen, ihr seid nicht in der Produktion oder der Fertigung. Also es war oder ist nach wie vor für euch einfach kein Thema, eine Siebdruckerei zu unterhalten.
Ja, das ist richtig. Das ist ein Thema, was ich persönlich nicht so einfach finde. Ich bin kein Textiltechniker und wollte dieses Risiko persönlich auch nicht eingehen, dort zu investieren und da dann auch entsprechend Werte aufzubauen. Oder vielleicht auch, das ist ja auch eine Option, eine Produktion zu übernehmen. Da sehen wir nicht unsere Stärke drin, das ist richtig.
Aber so von den Zulieferern her seid ihr gut aufgestellt, beziehungsweise da gibt es immer genügend Produktionskapazitäten?
Inzwischen ja. Nach Corona gab es Engpässe, also nicht nur für uns, sondern für viele andere auch. Und da haben wir es gut geschafft, wirklich auch Kapazitäten zu akkumulieren. Also da ist es auch ein Vorteil, eines unserer Vorteile gewesen, dass wir während Corona auch durch den E-Commerce weiter Druckereien auslasten konnten und dort unsere langjährigen Geschäftspartner auch quasi mit Aufträgen versorgen konnten. Und die haben uns dann auch natürlich bevorzugt behandelt nach Corona und da hatten wir entsprechenden Rückenwind. Und jetzt arbeiten wir mit eine Handvoll Druckereien und Lieferanten zusammen, aber auch mit Produzenten in Asien, wenn es wirklich komplexe oder besondere Artikel geht und sind da sehr zufrieden und freuen uns, also pflegen da auch langjährige Partnerschaften. Da kommt hin und wieder mal jemand dazu, geht hin und wieder auch mal jemand, aber wir haben eigentlich ein breites Netzwerk an mindestens eine Handvoll an Zulieferern, die jetzt vor Ort produzieren. Wo wir auch wirklich dauerhaft Produktionskapazitäten einkaufen können.
Okay.
Das passt.
Ja. Ja, spannend, das auch mal zu erleben, weil da hängt ja viel dran. Nochmal kurz, wie viel Shops betreut ihr denn jetzt gerade? Hast du da eine Idee?
Also wir betreuen vier große Markenshops.
Ja.
Also den Pericon Nuclear Blast, dann den Shop von Classic Rock und noch den Shop von AFM Records.
Auch Metal.
Ja. Ja, wir strecken unsere Fühler aus, vielleicht noch ein paar weitere Shops dazu zu bekommen. Plus zwischen 30 und 40 White Label Shops für Künstlerinnen und Künstler.
Ja.
Und da sind die Klangfarben deutlich gemischter, ja, von Silly über Dieter Thomas Kuhn oder Udo Jürgens bis hin zu Halloween, Satatio Mortis oder Materia, der jetzt gerade einen sehr spannenden Pre-Order am Start hat und nächstes Jahr mit neuem Album an den Start kommt und den Jenga-Turm als Pre-Order-Package announced hat, wo die einzelnen Jenga-Bausteine Tonträgersendung, wo man alte Alben abspielen kann. Ja, das war ein Thema unserer Produktentwicklung.
Ach, cool, das werde ich mir mal anschauen.
Die Idee kam jetzt nicht von uns, sondern vom Management oder vielleicht auch vom Künstler, aber wir waren an der Umsetzung natürlich dann beteiligt.
Ach, cool. Das finde ich aber eine ganz spannende Geschichte, denn im Grunde sieht man in den letzten Jahren ja auch so diesen Trend, dass der Bandshop, dass der Künstlerinnenshop viel stärkeres Gewicht hat. Eigentlich passiert da extrem viel. Und das ist extrem chartrelevant ja oft auch, ne? Wenn gerade diese großen Boxen dann in den Shops sind. So, würdest du, also das finde ich immer ganz spannend, weil man gleichzeitig sich auch immer hinterfragt, so, wie sieht es denn überhaupt im Tonträgervertrieb noch aus? Da hat man so das Gefühl, das so, wie lange geht das noch so gut, weil auch die Verkaufsflächen ja im Grunde genommen, die stationären, die werden immer weniger. E-Commerce, das sind auch immer nur noch so, wenn überhaupt, eine Handvoll Händler. Und da habe ich mir überlegt, im Grunde genommen beschäftigt ihr euch auch damit, dass ihr sozusagen eigentlich fast schon ja der Vertrieb der Zukunft seid oder vielleicht auch der Gegenwart, so dass ihr von neben dem Shop darüber hinaus dann einfach das Gesamtpaket für die Acts anbietet und dann noch zusätzlich auf die Plattform geht, so dass der Tonträgervertrieb obsolet wird.
Also ja, der Tonträgervertrieb ist natürlich weiterhin unter Druck und das funktioniert mehr und mehr über das Thema Collectible oder Sammelartikel. Für die Künstlerinnen und Künstler ist es natürlich weiterhin total wichtig und na klar, chartrelevant, das bieten wir natürlich auch an. Plus, neben dem Thema, dass wir im Online-Shop chartrelevant die Tonträger oder die Produkte verkaufen, auch auf Tour. Also wenn die Künstler dann um ihr Release-Shows oder solche Sachen spielen, sind wir dort mit vor Ort und schaffen es dort auch, die neuen Produkte an den Fan zu bringen. Und na klar, für die Künstler, die eine sehr starke Fanbase haben und die auch über all die Jahre direkt angesprochen haben, da wird der Künstlershop immer wichtiger. Und das ist auch ein Thema, wo wir vermutlich zwischen 70% und 80% der Medieneinheiten dann dort verkaufen.
Genau, ja.
Und wir sehen dort den Tonträger, wie gesagt, als eine Art Merchandise. Ich gehe jetzt auch davon aus, dass beim neuen Release von, wie heißt die Künstlerin, die so durch die Decke geht?
Nina Juba.
Nicht die Deutsche, die
Taylor Swift.
Taylor Swift. Taylor Swift, sie hat doch jetzt alle Rekorde gebrochen,
ja.
mit diversen Merchandise oder Tonträgerveröffentlichungen von Kassette, woran ich wiederum überhaupt nicht glaube. Also wer hat schon noch einen Kassetten?
Ihr seid einfach ein Merch-Item.
Ja, genau. Ja. Und auch da vermutlich im D2C, also über den eigenen Shop, der dann auch wieder von professionellen Partnern betreut wird. Und ja, das ist auf jeden Fall nicht nur die Zukunft, sondern die Realität.
Genau.
Es gibt wenige Outlets, die noch signifikant Tonträger auch verkaufen. Richtig, ja.
Total.
Das heißt, wir arbeiten dann an vielen Punkten nicht nur direkt mit dem Management, sondern auch direkt mit den Plattenfirmen zusammen und müssen dann auch einschätzen, was schaffen wir denn davon zu auch in den Verkauf zu bringen.
Genau. Ja. Das finde ich jetzt nochmal ganz spannend. Vielleicht hast du da noch einen Einblick, der geht jetzt sehr tief, aber auch, wie man ja weiß, als Label, ich beschäftige mich natürlich auch viel mit den physischen Produkten und immer wieder diskutiert man, was braucht man jetzt? Du hast gerade von der Kassette erzählt, wo man sich dann wirklich noch fragt, wer braucht denn jetzt wirklich eine Kassette? Ist es einfach nur so ein Merch-Item? Und ich hatte jetzt auch nochmal gesehen, der Musikmarkt im letzten Jahr, es gibt ungefähr 85% digitale Umsätze und 15% ist dann physisch. Auch da würde mich jetzt nochmal interessieren, gerade so bei Pre-Order-Geschichten und so weiter. Glaubst du, dass der physische Tonträger weiterhin noch Potenzial hat und wichtig ist, insbesondere sowas ja, wie eine CD? Oder gibt es da so bestimmte Trends, die du siehst?
Ich stelle eine Gegenfrage. Wie viele CD-Player wird es noch in den Haushalten geben?
Das ist eine gute Frage, aber immer wieder erreichen mich Nachrichten auch von Bands, die sagen, wow, wir haben doch einiges an CDs verkauft.
Und das ist auch richtig. Wir verkaufen auch, wie gesagt, weiterhin CDs und ich möchte auch gar nicht den Abgesang auf diese physischen Produkte singen, weil das ist ja unser Geschäft, ne, physische Produkte zu verkaufen. Aber wenn man sich die nächste Generation an Fans anschaut und dann sind wir bei 1999, ich glaube, viele wissen gar nicht, was eine CD dort ist. Ich habe die Vorverkäufe erlebt, zum Teil mit den Fans, mit den wirklich jungen Fans und die interessieren sich natürlich für das T-Shirt, aber für die Beigabe der CD eher weniger. Ja, und wenn man weiter kreativ in der Produktion oder in der Produktgestaltung ist, dann bin ich davon überzeugt, dass es auch weiter möglich sein wird, irgendwie den Tonträger weiter zu verkaufen. Aber die Abspielgeräte werden tendenziell weniger.
Ja. Ja. 1999 fand ich nochmal ganz gutes Beispiel, weil es ja für viele Acts dann auch richtig darum geht, eben diese auf Nummer 1, glaube ich, das dritte Mal in Folge gechartet. Das fand ich auch ganz spannend, so aus Shop-Sicht, weil im Grunde genommen, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, war es da ja möglich, dass du quasi jedes Item gebundelt kriegst mit einem Tonträger, ne?
Ja.
Also auch nochmal so diese ganzen Möglichkeiten, die es gibt, voll auszuschöpfen, dass alles Mögliche chartrelevant ist. Ne? Das ist spannend auch zu sehen.
Genau, und auch da muss man sich natürlich mit dem Label abstimmen. Und da gibt es ja so ein paar Regularien, gerade wenn es jetzt darum geht, wie ist die... Es wird zwar vermutlich zu technisch die Verkaufsgrenze, wie hoch darf die Beigabe sein, ja. Wie hoch ist der maximale Verkaufspreis, der gechartet wird und so. Aber da kennen sich natürlich sowohl die Labels als auch die Manager gut aus. Auch wir können da beraten. Und das ist dann ein Thema, wo das auch bei solchen Künstlern eine Signifikanz hat, die natürlich trotzdem sehr, sehr, sehr viel streamen. Hat der physische Tonträgeranteil zumindest beim Thema Chartrelevanz in der ersten Woche noch einen wichtigen Impact.
Total, ja. Genau. Ja. Lass uns mal nochmal so ein bisschen zurückkommen auf Marke und wie ihr versucht, an diesen Marken zu arbeiten. Wenn ich das jetzt richtig sehe, gibt es nach wie vor die sehr starke Marke Impericon für sicherlich einen bestimmten Bereich. Mit Voxwar gibt es so die neue Marke, die geht in vielleicht auch einen ganz anderen Bereich. Das würde mich jetzt nochmal interessieren, wie ihr da das so seht, zukünftig an diesen Marken zu arbeiten, in welche Bereiche die sich entwickeln sollen und wo du da so die wichtigsten Kanäle vielleicht siehst.
Ja, Impericon, der Markenkern soll weiter erhalten bleiben. Wir sehen das als Jugendkultur und Jugendkultur im Rock und Metal und Hardcore. Alle Künstlerinnen und Künstler, die beim Rock am Ring spielen können, die wollen wir immer wieder, und die Kollegen haben das gleiche Thema, auch immer wieder im Programm frisch zu bleiben. Sehen wir uns mit Impericon. Also da wollen wir auch keine Verwässerung. Wir hatten immer mal, waren da schon immer etwas offener als vielleicht andere Kollegen aus Lingen, dass wir den Casper mit an Bord hatten oder Kraftklub oder solche Themen. Aber wir wollen weiterhin relevante Jugendkultur für gitarrenlastige Musik sein. Ja, und uns da auch weiterentwickeln und immer frisch bleiben. Was natürlich auch bedeutet, dass wir die nächste Generation an Künstlerinnen und Künstlern entdecken wollen und auch dazu bringen wollen. Das war auch eine unserer Stärken, dass wir vielleicht schon etwas vor der Welle geschwommen sind, weil wir das gefühlt haben.
Ja.
Und das wollen wir auch weiterhin so machen. Voxa selbst ist keine Endkundenmarke. Damit richten wir uns an Künstlerinnen und Künstler, Managerinnen und Manager, die in der Musikindustrie tätig sind und physische Waren kreieren und verkaufen wollen. Und gleichzeitig richten wir uns da auch an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in der Musikindustrie arbeiten wollen, die vielleicht mit Metal nicht so viel anfangen können, und die aber professionell, wie gesagt, im E-Commerce und mit in der Musikindustrie arbeiten wollen. Und das ist in Leipzig, sehen wir, da haben wir vielleicht auch da ein Alleinstellungsmerkmal, weil es gar nicht so viele Companies gibt, die auch eine Relevanz haben und in deutschlandweit dann auch mit größeren Künstlerinnen und Künstlern zusammenarbeiten. Na klar, gibt es hier lokale Booking-Agenturen und lokale Promoter, die auch seit vielen Jahrzehnten hier super Job machen. Und die meisten großen Künstlerinnen und Künstler machen ja auch Stop. Wir haben hier mit der Arena in Leipzig Ostdeutschlands größte Indoor-Location, also Berlin jetzt mal ausgenommen. Und Leipzig als solche versteht sich auch als Musikstadt. Nicht zuletzt dank des Gewandhauses mit über 250-jähriger Geschichte. Und Johann Sebastian Bach, dem über Musiker, das sage jetzt nicht ich als hätte ich jetzt Verständnis davon, sondern jemand, der sich mit vielen Musikern unterhalten hat und die dann immer gesagt, Johann Sebastian Bach, ich muss unbedingt zu seinem Grab. Das ist der Künstler schlechthin.
Und muss ich da heute auch noch hin?
Können wir gerne noch ein Sightseeing machen. Ja. Thomas Kirche, da hat er quasi gewirkt. Ja, aber er war wohl nur dritte Wahl. Bis er seinen Job bekommen hat. Ja. Aber ja, nachhaltige Fußstapfen hinterlassen.
Ja. Ja. Okay. Vielleicht noch mal kurz auf Impericon, weil mich das auch sehr interessiert. So, was glaubst du, sind da so die stärksten Kanäle, um diese Marke weiter zu festigen? Ich denke sicherlich ganz klar sowas wie Events, wie das Festival, aber darüber hinaus.
Naja, wo findet heutzutage Musik statt? Natürlich erstmal auf Live-Veranstaltungen. Das ist Nummer eins. Also da sollten wir immer auch präsent sein. Aber wie kommen junge Menschen zur Musik? Das ist sicherlich nicht Spotify in erster Linie, aber auch da über Recommendations von meiner Lieblingsband. Wenn ich da erstmal in so einem Strudel bin, dann kann ich noch 20 neue Künstlerinnen und Künstler entdecken. Und dann ist Nummer eins sicherlich TikTok. Ja. Die es schaffen, auch Bands, mit denen wir schon lange zusammenarbeiten, auf einmal von jetzt auf gleich zum Explodieren zu bringen. Beispielsweise Bad Omens oder Lorna Shore.
Ja.
Und das sind da die wichtigen Kanäle, wo wir auch präsent sein müssen und auch aktiv sein müssen. Manchmal kämpfen wir uns da noch ab. Also
wie jeder.
Es ist jetzt auch kein TikTok ist jetzt auch kein Medium für mich persönlich. Will mich jetzt auch nicht als, ich bin ein mittelalter Mann, das Medium nutze ich nur sehr selten, aber das hat natürlich eine super Relevanz und das spiegelt jeder. Und wenn wir Jugendkultur machen, dann müssen wir auch da sein, wo die Jugend stattfindet.
Ja, klar.
Aber das machen dann unsere jungen Menschen, die mit uns arbeiten. Hatte ich ja vorhin schon das heterogenere Team angesprochen und das ist auch wichtig, dass wir auch als Unternehmen den jungen Menschen dann den Freiraum geben, dann sich zu äußern und auch ihre Erfahrung hier mit einzubringen. Ja. Dass nicht wir Alten sagen, das haben wir doch schon immer so gemacht und weißt du, wie damals.
Genau, richtig, genau. Jetzt hast du gerade erzählt, 120 Menschen arbeiten hier. Du sprichst gerade auch davon, dass natürlich auch junge Menschen sicherlich ganz wichtig sind für euch. Wie ist so die Personalverfügbarkeit? Wie sind die Menschen? Wie findet ihr Personal? Habt ihr da in Leipzig genug Möglichkeiten oder ist das dann ein größeres Einzugsgebiet?
Es kommt immer darauf an, in welchem Bereich wir suchen. Also toi, 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 wir haben noch keine Probleme in der Logistik zu finden. Wir haben auch natürlich jetzt im Marketing gerade Juniorenstellen, das haben wir super Zulauf, weil wir uns mit Themen beschäftigen, die natürlich auch junge Leute und junge Menschen interessieren. Und noch die Marke Impericon auch noch eine Ausstrahlung hat, wo man sagen kann, okay, cool, für die möchte ich arbeiten. Und da wollen wir auch weiter daran arbeiten, dass es auch so bleibt. Es gibt ein paar Bereiche, wo man dann durchaus anders rekrutieren muss. Ich rede da eher von sehr seniorigen Stellen oder Führungskräften, wo man eher in Netzwerken denkt oder sich also auch Leute vielleicht schon mal länger kennenlernen muss, bevor man sagt, na klar, du kriegst bei uns hier eine Direktorenposition und bist dann auf einmal verantwortlich für 20 Menschen und für ein paar Millionen Euro Budget. Das findet man jetzt nicht mit einer einfachen Ausschreibung. Manchmal hat man Glück und man Und das ist auch so ein Learning, was ich aus der Vergangenheit habe. Selbst in der Firma in unserer Größenordnung ist es möglich, wenn ein, zwei Personen dazukommen, die eine gewisse Expertise und eine gewisse Erfahrung haben und auch eine gewisse Art, Menschen mitzuziehen, kann man auch eine Firma von dem Pericon nochmal auch in einen neuen Schwung geben. Und das finde ich ist erstaunlich, weil wir manchmal auch mal träge wirken. Ja?
Also, klar, ja.
Was ja auch total okay ist. Wir wollen auch die Menschen nicht permanent unter Dauerveränderung setzen. Und im Moment sind wir zwar gerade in dieser Veränderungsphase mit dem Umzug, aber das geht auch nicht dauerhaft, na klar.
Mhm. Ja. Verstehe. Wie oder welche Herausforderungen sind denn aktuell gerade so die größten, wo ich das Personal, ich glaube, gut, Logistik habt ihr einigermaßen im Griff. Klar, ihr habt jetzt über diese Transformation, aber so von außerhalb, was sind so gerade die größten Herausforderungen, die du aktuell oder auch so in naher Zukunft dann siehst?
Ja, aktuell ist das Thema, das, was ich vorhin erwähnt habe, dieses implizite richtig machen, explizit richtig zu machen und insbesondere, wenn es dann darum geht, immer die nächste Generation an Künstlern und Künstlern zu bekommen. Ja. Und wir sind dort im Vergleich, also wir sind so ein bisschen in der Sandwich-Position. Es gibt Agenturen, die sind deutlich größer als wir und meistens dann auch angedockt an eine der großen Labels.
Ja.
Und es gibt Agenturen, die kommen von unten, vielleicht mit dem Spirit, vielleicht auch sind sie jünger, mit dem Spirit, den wir auch damals hatten und auch mit dem impliziten Gefühl für diese Themen, die von unten dann nachkommen und in diesem Fahrwasser sich in der Mitte zu bewegen, ist nicht ganz einfach. Das ist eine Herausforderung. Die nächste Herausforderung wird sicherlich das Thema KI sein. Mhm. Agentic Commerce, also zu sagen, bitte, lieber Agent, ich hätte gern, ich gehe in 3 Wochen zu Metallica und ich brauche das Metallica-T-Shirt. Ich habe hier mal ein Foto für dich. Kannst du mir das kaufen? Also da auch relevant zu bleiben, wenn denn die KI-Agenten einkaufen und nicht mehr der Fan. Ich gehe davon aus, dass der Einkauf bei uns immer noch viel mit Gefühl zu tun hat. Aber und auf die absehbare Sicht von 5 Jahren sich die Veränderung nur langsam durchsetzt. Aber wir wollen ja auch eine Perspektive darüber hinaus haben. Und die wollen wir nicht nur uns bieten, sondern auch der Mitarbeiterin. Also Agentic Commerce und KI bringt viele Herausforderungen und, ja klar, beim Thema KI auch viele, viele Vorteile.
Mhm. Ja. Und ja, das ist spannend, habe ich mich tatsächlich noch nie so richtig mit beschäftigt. Ist, glaube ich, auch noch relativ früh vielleicht. Beziehungsweise, klar, du bist natürlich schon drin.
Na, gerade Shopify hat jetzt vor, ich glaube, 3 Wochen eine Kooperation mit ChatGPT bekannt gegeben, dass quasi ein ChatGPT-Agent direkt in Shopify-Stores einkaufen kann.
Ah, okay.
Also Shopify wird dann vermutlich seine Plattformstrategie irgendwann aufgeben. Und die wollten ja eigentlich zum nächsten Amazon werden, ohne eigenes Inventar, sondern nur mit Inventar der jeweiligen Shop-Betreiber. Und das beruhigt mich zumindest so ein bisschen, dass wir technologisch relativ weit vorn dabei sind. Aber klar, was das inhaltlich bedeutet, das kann man nur bedingt absehen. Mhm. Ja, auch für unsere großen Plattformen, also Impericon und Nuclear Blast, was wir betreiben dürfen, wird dann Google immer irrelevanter.
Mhm.
Also auch da ist das Thema SEO-Marketing wird sich jetzt dann ein bisschen anders abspielen, wenn man vielleicht früher gefunden wurde, weil jemand irgendwie eine Biografie über den Sänger von Bring Me The Horizon wollte und dann gesagt, das T-Shirt ist ganz cool, dann wird die Biografie vom Sänger von Bring Me The Horizon jetzt natürlich von der KI angezeigt und man kriegt dann nur noch wenig Traffic.
Ja, das, verstehe.
Das sind so Themen. Aber wir haben auch andere Herausforderungen. Wenn wir uns jetzt, wir wachsen jetzt sehr, sehr stark im Thema, dass wir die Live-Verkäufe von Künstlerinnen und Künstlern unterstützen, also in den großen Arenen. Klar ist da das Thema, dass vor Ort dann immer die Konzessionäre dann agieren. Das ist ein Thema, wo die Künstler nicht ganz mit zufrieden sind, was man verstehen kann. Aber diesen Bereich Offline-Service auch zu professionalisieren, darum kümmern wir uns gerade intensiv, weil wir da mega Wachstum für uns identifiziert haben und da die Bedarfe der Künstlerinnen und Künstler auch immer stärker werden. Wir sehen Merchandise als solches insgesamt wachsen. Das ist der Vorteil für uns. Für den Bereich Metal ist es zumindest in unserer Wahrnehmung für die Bands die Einnahmequelle Nummer 2. Also nach den Ticketeinnahmen kommt Merchandise und dann erst Streaming.
Ja.
In anderen Bereichen ist es also die Musik meistens die Nummer 2. Aber mit dem Rückenwind aus unserer Szene, also dieses, dass zwingend Merch gekauft werden muss nach einem, ja, nach einem Event, ja, ja, diese Erfahrungen, die wir dort haben, die nehmen wir natürlich gern mit und beraten dann Künstlerinnen und Künstler aus anderen Klangfarben. Und wir haben es dann schon durchaus geschafft, auch die Merchandise-Umsätze pro Kopf zu verdoppeln.
Ja.
Und das hat dann auch immer wieder für Erstaunen gesorgt. Ach, das ist möglich. Ja, das ist sicherlich möglich mit dem richtigen Sortiment und dem richtigen Verkauf vor Ort. Und das ist so ein bisschen das, wo wir die Chance sehen. Aber das bringt natürlich, wie du auch sagst, Herausforderungen. Ne? Man muss dann das auch entsprechend managen können.
Verstehe ich total. Es ist für euch eigentlich nicht eine Option, beziehungsweise das ist ja etwas, da wird ja immer mal wieder so drüber diskutiert, auch mal so einen Store zu eröffnen, also vielleicht in Berlin so als Flagship-Store, Impericon, / Nuclear Blast Store oder so, solche Geschichten.
Naja, es würde so ein bisschen, wenn wir jetzt mit Impericon uns auf Impericon kaprizieren, sind wir schon in einer starken Nische, zumindest aktuell. Ja, na klar, verkaufen wir Korn und Slipknot. Und so eine Pilgerstätte für Fans wäre, zumindest in meiner Wahrnehmung, aber das ist natürlich getrübt, auch durch die jahrelange Arbeit mit der Marke, könnte natürlich ganz cool sein. Aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, wollen wir dieses Thema Flagship Store eher den Künstlerinnen und Künstlern überlassen. Wenn die auf Tour sind, machen wir jetzt häufig das Thema Pop-Up Stores. Wir hatten das jetzt für Parkway Drive, haben das Thema auch letztes Jahr für Ghost gemacht und werden jetzt auch Halloween mit betreuen. Und das ist so ein Thema, wo die Fans dann vielleicht nochmal die extra Meile für die Bands gehen, aber dann, wo die Fans nochmal so ein Sondererlebnis haben können. Ich kann mich da an Metallica erinnern, wenn die auf ihrer letzten Tour immer 2 Shows an einem Wochenende gespielt haben, war dann die ganze Stadt voll von Menschen, die im Metallica-Outfit, in der Metallica-Uniform liefen und die pilgerten dann in die einzelnen Stores, die dann über der Stadt durchaus verteilt waren und in jeder Kneipe und jedem Pub lief dann auch Metallica. Ja. Und das ist dann vielleicht so eher das Erlebnis. Okay.
Ja, weil es ist ja irgendwie so, es hat sich nie richtig durchgesetzt. Ne? In den USA gab es, oder ich weiß gar nicht, gibt es noch Hot Topic, sowas. Ja. Ne? Und das haben ja auch schon EMP oder so versucht. Teilweise gibt es, glaube ich, vereinzelt noch Läden, aber so richtig so in der Breite hat das sich nie wirklich durchgesetzt. Ne? So.
Ich glaube, im letzten Podcast hatte ich das erwähnt, dass wir das naiv mal versucht haben. Aber da waren wir wirklich ohne Business-Konzept und sind quasi kläglich gescheitert. Und seitdem haben wir uns auch nie wieder rangetraut, da mal eine Berechnung zu machen, was das bedeuten würde. Und ich persönlich, das bedeutet auch, in so einem Laden hat eine ganz andere, also das ist ein ganz anderes Geschäftsmodell. Man muss ja auch erstmal in den Laden ein Ladenstore-Konzept auch investieren und dann braucht man auch eine relativ lange Verpflichtung mit einer Miete und das haben wir bisher nicht gemacht und ist zumindest aktuell auch nicht auf unserer Agenda. Mhm. Ja. Aus dem letzten Strategie-Meeting ist das nicht rausgekommen.
Ja, verstehe. Na gut, ihr habt ja jetzt aktuell noch ein paar andere Dinge, die auf dem Zettelchen stehen.
Genau, ja.
Richtig, ja. Was glaubst du denn, wenn man jetzt mal so in die nächsten 3 bis 5 Jahre guckt, so wo habt ihr noch Möglichkeiten zu wachsen? Womit beschäftigst du dich? Klar, du hast jetzt schon mal einen Einblick gegeben mit KI und so weiter, aber wo siehst du vielleicht auch noch Wachstumsfelder? In welchen Ländern glaubst du, könnte noch mehr passieren? Kannst du das irgendwie nochmal so grob einordnen?
Na klar, wenn wir jetzt die Marke Impericon sehen, da sehen wir, dass die Marke in der westlich geprägten Musiksphäre, also durchaus auch außerhalb Europas stark ist. Also das wäre eine Option zu sagen, wir versuchen den Sprung über den großen Teich. Mhm. Auch das ist ein großes Risiko und bedeutet ein großes Investment. Insbesondere, weil wir ja zumindest aktuell noch vom Thema Stock leben. Also unser Angebot, ja, und unser Stock, den nochmal zu kopieren in den USA, ist zumindest mit unseren aktuellen finanziellen Möglichkeiten unmöglich. Wäre aber ein spannender Schritt. Da müsste man sich sicherlich um Kapital bemühen.
Aber ihr hättet ja eigentlich schon auch die richtigen Bands, ne?
Wir hätten sicherlich auch die richtigen Bands, genau. Nicht umsonst haben wir auch eine große Zugriffsanzahl aus den USA. Also wir würden ad hoc dort signifikante Umsätze machen, wenn wir das Angebot in die USA holen würden. Mit der aktuellen Politik, dass eher Zölle erhoben werden. Also das begann ja in Europa mit dem Brexit. Und geht jetzt weiter mit der aktuellen politischen Situation und der Abschaffung dieser Freigrenzen. Bedeutet das natürlich, dass man eher wirklich in diese Märkte gehen müsste. Mhm. Aber das ist für uns so jetzt nicht möglich. Bestimmt. Deswegen wollen wir weiterhin uns auf Europa konzentrieren. Auch da gibt es die Möglichkeit, in der Jugendkultur mit dem Impericon weiterzuwachsen. Es gäbe die Möglichkeit, eine Mehrmarkenstrategie weiter auszudehnen. Ich hatte schon erwähnt, Impericon und Nuclear Blast sind ja wirklich, auch wenn wir ähnliche Musik ansprechen, sind das zwar unterschiedliche Alterskohorten durchaus und auch nochmal vielleicht in der Nuance nochmal, das eine ist ein bisschen härter, das andere ein bisschen, ja, bisschen vielleicht mainstreamiger in der Ausrichtung. Und dann wollen wir aber eher mit dem Thema Voxer, also dieser Service-Dienstleister für Künstlerinnen und Künstler, da wollen wir mehr wachsen. Du hast es ja auch schon gesagt, der Künstlershop wird immer wichtiger, insbesondere für Künstler, die eine gewisse Größe haben. Die wollen sich nicht mehr einer Marke unterordnen, die sind selbst eine Marke, die groß genug ist, dort Fans zu bewegen, und der Kontakt zum Fan ist dort auch wichtig. Also die Fans wollen dann eher direkt beim Künstler einkaufen. Und natürlich ist es auch so, dass der Künstler da auch viel mehr Einfluss auf Themen haben kann. Vom Sortiment über die Kundenansprache, über vielleicht, wie sieht das Packaging aus. Genau.
Total.
Und da sehen wir Wachstumsmöglichkeiten, also nicht umsonst, weil wir aus dem Genre kommen, was den höchsten Pro-Kopf-Verkauf hat, also Taylor Swift mal abgesehen.
Ja.
Ja. Und das wollen wir übertragen in andere Klangfarben. Okay. Genau.
Spannend. Ich werde es mir weiter angucken. Ich hoffe, es dauert nicht nochmal 5 Jahre, bis wir uns das nächste Mal updaten. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute. Vielen Dank für die Einladung hier. Und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön. Schön, dass du da warst. Danke, dass ich die Möglichkeit hatte, hier nochmal zu sprechen.
Mach's gut.
Bis bald.
Ciao. Vielen Dank fürs Dranbleiben und Durchhören. Das war wieder mal ein sehr gutes Gespräch, sehr interessant. Wenn ihr auch Leute habt, wo ihr sagt, da würden wir gerne mal wissen, wie deren Geschichte, deren Karriere, deren Geschäft läuft, dann sagt mir doch gerne mal Bescheid. Ich freue mich immer über Vorschläge, denn auch ich habe natürlich nicht meine Augen und Ohren überall und freue mich natürlich immer über eure Vorschläge, damit ich auch weiß, was ihr hören wollt. In den nächsten Wochen geht es natürlich immer wieder weiter. Bleibt gern dran und empfehlt dieses Format einer weiteren Person. Das würde schon massiv helfen. Ich bedanke mich am Ende bei Ticketmaster für die Unterstützung. Wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Macht es gut und ciao.